Ihr könnt mit mir den Hebräerbrief aufschlagen. Die Predigteinteilung ergibt, dass ich die nächsten vier Predigten vom Thema hier selber bestimmen darf. Manchmal ist es sehr angenehm, wenn man ein Thema genannt bekommt, vor allen Dingen, wenn wir biblische Bücher durchpredigen. Das lieben wir ja sehr und halten wir auch für sehr, sehr essentiell. Aber manchmal haben wir solche Phasen und dann ist es manchmal auch sehr angenehm, wenn man etwas auf dem Herzen liegt, was außerhalb der üblichen vorgeschriebenen Texte ist, das man gerne einmal behandeln würde. Und so ging es mir im Urlaub. Thomas predigt ja derzeit über Jesus im Alten Testament und mir ist dieser Prolog zum Hebräerbrief neu wichtig geworden, der den Herr Jesus auch zeigt, aber natürlich ein Stück weit im Übergang zwischen dem Alten und dem Neuen Testament und dann vor allen Dingen natürlich in seiner Offenbarung im Neuen Testament. Und wir hoffen, dass sich das gut ergänzt. Ich lese die ersten vier Verse. Hebräer 1, Verse 1 bis 4. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hat, hat er in diesen letzten Tagen zu uns durch den Sohn geredet, den er zum Erben über alles eingesetzt hat, durch den er auch die Welt gemacht hat. Dieser ist der Glanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt das Weltall durch das Wort seiner Macht. Nachdem er die Reinigung unserer Sünden durch sich selbst vollbracht hat, hat er sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt und ist um so viel erhabener geworden als die Engel, wie der Name höher ist, den er vor ihnen geerbt hat. Gott redet. Das ist der große Gegensatz zu den Götzen dieser Welt. Sie sind stumm, aus Stein und aus Holz oder vielleicht auch manchmal nur in der Fantasie. Aber Gott, den wir kennen aus der Schrift, redet. Und das ist ein großes Geschenk, denn der Mensch kann Gott aus sich selbst nicht erkennen. Es war einer der Freunde Hiobs, das war der Zophar, der in Hebräer 11, im Vers 7 ist das aufgeschrieben, sagt: Die Tiefen Gottes, kannst du sie ergründen? Kennst du die Größe des Allmächtigen? Und der Apostel Paulus hat seine Soteriologie im Römerbrief, im Kapitel 11, also seine Lehre vom Heil, wo er die Erlösung und Jesus entfaltet, in Römer 11, Vers 33 abgeschlossen mit dem Ausruf: O, welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Der Mensch kann Gottes Werk nicht ergründen. Gott muss sich uns offenbaren, damit wir ihn kennen. Und ebenfalls im Römerbrief sagt Paulus im Kapitel 1, im Vers 19: Denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen geoffenbart hat. Also es ist offenbar, weil er sich uns geoffenbart hat. Und im ersten Korintherbrief im Kapitel 2 sagt er noch einmal: Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Wo immer Menschen Gott erfassen wollen, außerhalb der Offenbarung, die Gott geschenkt hat in der Schrift, werden sie sich verirren, weil der Lügner, der in 1. Mose 3, Vers 5 gesagt hat, wenn ihr mir folgt, werden euch die Augen aufgetan, Menschen dann in die Irre führt. Und das sehen wir in vielen Kulten und Religionen, wo Menschen die Wahrheit gesucht haben außerhalb der Offenbarung Gottes. Es war Gottes Reden, das die Welt erschuf. Gott sprach und es wurde. Es ist Gott, der die Welt erhält durch sein kräftiges Wort. Das haben wir eben in unserem Predigttext gelesen, im Vers 3, dass er alle Dinge, auch das Weltall, trägt durch das Wort seiner Macht. Petrus sagt, dass durch das Wort Gottes die Welten für das Feuer aufgespart sind. Das heißt, eines Tages wird es das Reden Gottes wiederum sein, das diese Welt vernichtet, ins Nichts hinein, so wie sie aus dem Nichts einmal entstanden ist. Und sogar beim Entstehen des neuen Himmels und der neuen Erde ist das Reden Gottes deutlich, der sagt, da ist die Hütte Gottes bei den Menschen. Von Gottes Reden hängt alles ab, ob es die physische Existenz ist oder unsere geistliche Existenz. Gott redet. Gott redet zu Menschen. Er hat zu den Menschen ganz am Anfang gesprochen, hat gesagt, dass sie fruchtbar sein sollen und sich mehren sollen und die Welt sich untertan machen sollen, die Tiere und all das. Er hat den Menschen gesagt, esst nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Er hat den Menschen versprochen, dass er sie nicht allein, den Adam versprochen, dass er ihn nicht alleine lässt, sondern dass er ihm eine Gehilfin schafft. Und er hat zum Menschen auch geredet, als der Mensch gesündigt hatte. Er ist dem Menschen nachgegangen. Der neue Kontakt zwischen Gott und Mensch entstand durch Gott, der gefragt hat, Adam, wo bist du? Und der die Eva gefragt hat, warum hast du das getan? Und er war es, der Kain wieder zurückholen wollte, indem er ihm sagte, warum senkt sich dein Angesicht? Und warum ärgerst du dich? Es ist Gottes Reden, das diese Welt zur Erschaffung brachte. Es ist Gottes Reden, der mich zu ihm brachte. Es ist Gottes Reden in erster Linie, der den Kontakt zwischen mir erhält. Gottes Reden. So wie es hier im Vers 1 steht, Gott hat geredet durch die Propheten. Gott hat vielfach geredet, so heißt es hier in diesem ersten Satz vom Hebräerbrief. Er hat vielfach geredet, seit Abel. Hebräer 12, Vers 24 sagt einmal, dass das Blut Abels redet. Und seit das Blut Abels vergossen wurde, bis zum Niederschreiben des Hebräerbriefs, waren 4000 Jahre vergangen. Und Gott hat fortwährend geredet in allen 39 Büchern des Alten Testaments. Durch mehr als 40 Autoren hat Gott geredet. Er hat geredet durch heilige Propheten, die wir zum Teil kennen, wie die biblische Bücher verfasst haben, Jesaja und Jeremia oder eine der kleinen Propheten. Oder auch Einzelpersonen wie Miriam oder Hulda oder Nathan oder Micha. Oder so ganz bekannte Leute wie Jedu und Hanani und Jahaziel. Und dann viele Propheten, deren Namen nicht einmal genannt sind, nur ihre Tätigkeit. Manchmal ist ihre Botschaft nicht wörtlich erhalten, aber sie haben ihre Botschaft damals überbracht. Und Gott hat auch geredet durch untreue Propheten. Denken wir an Bileam, der sich von Balak hat kaufen lassen. Und den doch Gott gebraucht hat und durch den Gott redete und durch den Gott eine wichtige Prophetie auf Jesus hin formuliert wurde. Propheten reden von Gott her zu den Menschen, während die Priester von den Menschen her zu Gott kommen und Versöhnung suchen, so reden Propheten von Gott her ihre Botschaft. Und Gott hat viele Weisen benutzt. Er hat das nicht einseitig getan, immer so auf die gleiche Methode. Wir haben einen sehr vielfältigen Gott. Er hat geredet durch die Schöpfung, sagt uns schon der Römerbrief, dass man an der Schöpfung erkennen kann, dass einen Gott ist. Gott redet durch Naturgewalten, die Himmel erzählen, die Ehre Gottes und die Feste seiner Hände Werk. Er redet durch Träume, er redet durch Auditionen, wie man das nennt, also durch hörbare Offenbarungen, und er redet durch Visionen, wo etwas sichtbar wurde aus der himmlischen Welt. Gott redete durch Tiere, wie Bileams Esel zum Beispiel. Er redete aber auch durch Schriftzeichen an der Wand bei Belsazar. Er redete aber auch durch Krankheit, wie zum Beispiel im Leben Hiobs. Und vielleicht das Aufregendste im Alten Testament, immer dann, wenn der Engel des Herrn auftaucht und redete, wo wir denken, das könnte eine alttestamentliche Manifestation des Herrn Jesus sein. Gott benutzte Symbole, er nutzte Gleichnisse, er nutzte verschiedene literarische Formen wie Berichte und Poesie und Prosa, um den Menschen zu erreichen. Und weil wir alle so verschieden sind, reagieren wir auf unterschiedliche Teile der Bibel unterschiedlich stark. Mancher Vers, der den einen begeistert, der sagt dem anderen nicht so viel. Und andere Verse, die sind für uns so essentiell und den anderen berühren sie nicht so stark. Und Gott redet einfach durch solch große Vielfältigkeit. Er hat durch sehr verschiedene Persönlichkeiten an Propheten gesprochen. Er hat ihre Persönlichkeit benutzt, ihren Bildungsgrad, ihren kulturellen Hintergrund, die Situation, in der sie lebten. Er hat durch die Inspiration des Heiligen Geistes darüber gewacht, dass alles gesagt wurde, was Gott wollte und nur gesagt wurde, was er will. Aber er hat die Persönlichkeit des Menschen genutzt und deswegen haben wir eine solche Vielfalt in der Schrift. Und er hat zu verschiedenen Menschen gesprochen, auch im Alten Testament, ob es der eben schon erwähnte Kain war oder Hagar auf der Flucht vor Sarai oder an bekannte Leute wie Abraham und David, aber er redete auch zu einer unbekannten Witwe in Zarpat und er hat sogar zu den Pharisäern gesprochen. Gott redet. Gott redet zu Menschen und er redet auch heute noch zu mir und zu dir. Und im Rahmen des Alten Testamentes, bis hin Jesus kam, gibt es die sogenannte fortschreitende Offenbarung. Es wurde Stück für Stück durch das Wort Gottes offenbart, wer er ist. Es waren, wie ich gesagt habe, 4000 Jahre vergangen, seit Abels Blut geredet hat, bis Jesus schließlich aufgetreten ist. Und Gott hat sich die Mühe gemacht, sein Wort aufzuschreiben, damit wir das, was ihm wichtig war, dass es aufgeschrieben wird, es nachlesen und erforschen und prüfen können. Ich lese, wenn ihr mal ein paar Seiten, je nach eurer Bibelausgabe, müsst ihr jetzt nach vorne, nach hinten blättern, in den zweiten Petrusbrief, in Kapitel 1. Und da lese ich die Verse 20 und 21. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 20 und Vers 21. Das sollt ihr vor allem wissen, dass keine Weissagung der Schrift, die Betonung, keine Weissagung der Schrift durch eigene Auslegung geschieht. Es gab ja viele Propheten, die ihre eigenen Weisheiten verkündigen, geschieht ja heute noch. Und deswegen ist das wichtig, dass hier steht, keine Auslegung der Schrift oder keine Weissagung der Schrift ist durch eigene Auslegung geschehen, denn es wurde nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht, eben jene Weissagungen, die in der Schrift niedergeschrieben sind, nie aus menschlichem Willen hervorgebracht, sondern heilige Menschen haben von Gott her geredet, getrieben durch den Heiligen Geist. Gott hat sich die Mühe gemacht, sein Reden in Schriftform zu fassen, damit es nicht vergeht. Die Männer, die das aufgeschrieben haben im Alten Testament, die kannten die Verheißung, denn ihre zentrale Botschaft war immer wieder die Versöhnung Gottes mit dem Menschen. Und immer wieder haben sie auf den Messias hingewiesen. Man kann in allen Büchern des Alten Testaments Jesus finden. Weil Jesus immer schon das Ziel, der Zielgedanke Gottes war. Er wollte Jesus nahebringen. Deswegen finden wir ihn überall. Manchmal müssen wir ein bisschen sehr aufmerksam suchen, vielleicht auch manchmal um die Ecke denken, aber das ist das große Thema. Und die alttestamentlichen Propheten, die kannten die Verheißung, aber sie sahen sie noch nicht. Auch hier in unserem Brief, im Hebräerbrief, im Kapitel 11, Vers 39, sagt zum Beispiel der Schreiber, Hebräer 11, 39, diese alle haben durch den Glauben Zeugnis empfangen und die Verheißung nicht erlangt. Sie haben die Verheißung gepredigt, sie haben einiges gesagt, aber sie kannten sie noch nicht. Was mich sehr bewegt hat in der Vorbereitung, das steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, auch über die Predigt der Propheten, das hat mich sehr bewegt. 1. Petrus, Kapitel 1 und dort den Vers 10. Nach dieser Rettung suchten und forschten die Propheten, die von der Gnade für euch geweissagt haben. Das hat mich bewegt. Die Propheten haben schon von der Gnade geweissagt, die ja im Neuen Testament das große Thema und die Basis unserer Errettung ist. Aber diese Verheißung haben sie von Ferne gesehen, aber vielleicht nicht ganz begriffen. Jesaja hat diesen hervorragenden Text geschrieben, den wir alle lieben, Jesaja 53, Vers 4. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Sünde willen verwundet, um unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten, und in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. Hosea redet davon, dass er sich mit uns verlobt in Gerechtigkeit und Gericht, in Gnade und Barmherzigkeit. Und für Martin Luther war die große Sternstunde angebrochen, als er Habakuk, auch Altes Testament, Kapitel 2, Vers 4 las, dass da schon stand, der Gerechte wird aus Glauben leben. All das haben die alttestamentlichen Propheten schon angesprochen. Wir können mit ihnen jetzt augenblicklich nicht diskutieren, wie viel sie verstanden haben davon. Aber immerhin heißt es im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 12, dass die Engel sogar gelüstet hat, hineinzuschauen in diesen Heilsplan, in diese Botschaft vom Messias. Sie hatten Verlangen danach, zu sehen, was kommt da, was wird da immer wieder angedeutet, was predigen die Propheten, was noch nicht sichtbar ist. Wie viel die alttestamentlichen Schreiber verstanden haben, können wir sie vielleicht mal fragen, wenn wir ihnen mal begegnen. Gott gab im Alten Testament durch seine Propheten eine Offenbarung, die immer dieses Ziel hatte, den Messias anzukündigen und ihn vorzubereiten. Und wirklich offenbar war es, wie es in Galater 4, Vers 4 stand, als die Zeit erfüllt war. Da sandte Gott seinen Sohn. Das Thema der alttestamentlichen Prophetie und auch das Thema der neutestamentlichen Prophetie ist immer der Herr Jesus. Die große Botschaft ist die Versöhnung Gottes mit dem Menschen, denn der Ruf der zur Buße, zur Umkehr, zum Glauben. Aber die Propheten haben auch immer wieder Gericht gepredigt für jene, die sich nicht zur Umkehr rufen ließen. Eine sehr eindrückliche Schilderung dieses Übergangs finden wir im Markus-Evangelium im Kapitel 12. Es ist ein Gleichnis, das unser Herr erzählt, um diese Spannung deutlich zu machen. Markus, Kapitel 12. Er fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg, zog einen Zaun darum, grub eine Kelter, baute einen Turm, vertraute ihn den Weingärtnern an und reiste ins Ausland. Der Weinberg ist oft ein Bild für Israel als Nation, als Volk Gottes im Alten Testament. Und er vertraute ihn den Weingärtnern an, das heißt, der Herr hat immer wieder Menschen auch etwas anvertraut, wie er uns ja auch etwas anvertraut hat im Evangelium. Und er reiste ins Ausland. Das sehen wir schon nach dem Sündenfall, da hat sich Gott zurückgezogen. Er war nicht mehr sichtbar auf dieser Welt. Und auch nach seiner Auferstehung hat Gott sich zurückgezogen in die Herrlichkeit. Deswegen hatte wahrscheinlich Zacharias auch in seiner Weihnachtsprophetie gesagt, es hat uns besucht, der Aufgang aus der Höhe. Er reist ins Ausland, Gott ist nicht sichtbar. Als die Zeit kam, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, um von den Weingärtnern seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs zu bekommen. Gott schickt immer wieder seine Propheten, um zu sagen, ich habe euch mein Gebot gegeben, wie lebt ihr damit? Gott hat nicht nur sein Wort gegeben, wir sind auch ihm Rechenschaft schuldig. Und sie nahmen ihn und schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Wieder sandte er einen anderen Knecht, den bewarfen sie mit Steinen, schlugen ihn auf den Kopf und schickten ihn beschimpft fort. Danach sandte er einen anderen, den töteten sie und viele andere. Einige schlugen sie, andere töteten sie. Es würde später Stephanus sagen, welchen der Propheten habt ihr nicht verfolgt, die immer wieder gesandt waren, um Menschen zu erinnern an das Reden Gottes und sie zur Umkehr zu rufen, weil Gott immer und immer und immer wieder geredet hat. Und da hatte er noch einen einzigen Sohn. Der war ihm lieb, Den sandte er zuletzt auch zu ihnen und sagte, sie werden sie vor meinem Sohn scheuen. War leider nicht der Fall. Das Gleichnis sagt weiter, Vers 8, sie nahmen und töteten ihn und warfen ihn zum Einberg hinaus. Sehr einfach zu erkennen, wer hiermit gemeint ist. Der Herr Jesus, den er zuletzt gesandt hat, gewissermaßen als das letzte Wort Gottes zu den Menschen. Seine letzte Botschaft, die er zwar immer wiederholt, aber die abgeschlossen ist von ihrem Inhalt her. Der Sohn war das letzte Wort Gottes, zugleich das Liebste, das Wertvollste, das Opfervollste, aber auch das Ernsteste. Je höher ein Angebot ist, desto größer ist der Profit, aber je größer auch die Schuld, wenn wir es ablehnen. Und wenn wir das jetzt lesen, zuletzt sandte er seinen Sohn und wir wieder in unseren Predigttext zurückgehen im Hebräerbrief im Kapitel 1, dann lesen wir im Vers 2, nachdem er die Propheten gesandt hat, hat er in diesen letzten Tagen zu uns durch den Sohn geredet, in den letzten Tagen. In dem Gleichnis haben wir gelesen, er sandte zuletzt seinen Sohn. Und hier auch, er hat zuletzt seinen Sohn gesandt. Im Griechischen beides Mal das Wort eschatos. Und die Theologie, die sich mit der Wiederkunft Jesu beschäftigt oder den sogenannten letzten Dingen, heißt deswegen auch Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen. Und das ist nicht nur chronologisch gemeint, sondern auch inhaltlich. Wilhelm Busch hat das so gesagt, Jesus ist das letzte Wort Gottes. Es gibt seither nichts Neues mehr. Es gibt keine weitere Offenbarung. Es gibt nichts, was noch zu enthüllen wäre. Paulus konnte deswegen sagen in seiner Abschiedsrede an die Epheser, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes mitgeteilt. Und deswegen hat Jesus auch gesagt, wer den Sohn Gottes hat, er hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, er hat das Leben nicht, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Da ist nur ein Entweder-Ober, hopp oder top. Jesus ist das letzte Wort. Er sandte ihn zuletzt, eschatos, das Letzte. Damit begann auch die Endzeit. Manche Christen sagen, oh, wir sind jetzt in der Endzeit. Ich weiß nicht, seit wann wir in der Endzeit sind, was diese Leute denken, aber die Bibel zeigt deutlich, die Endzeit begann mit Jesus, weil er das Letzte war, das letzte Angebot, der letzte Weg, die letzte Bemühung Gottes, um den Menschen zur Umkehr und zur Rettung zu bringen. Das Neue Testament zeigt uns das an vielen Stellen. Die letzte Zeit begann mit der Wiederkunft Jesu, mit der Ankunft Jesu. Und schon die Juden hatten verstanden, wenn der Messias kommt, dann bricht die letzte Zeit an. Sie hatten ihre Vorstellungen dabei, aber das war ihnen immer klar. Seither stehen wir in den letzten Tagen. Und die dauern jetzt schon ungefähr 2000 Jahre an. Ist noch nicht alles geschehen. Manches verstehen wir auch nicht, weil es Worte sind aus einer fremden Welt. Wenn wir an den neuen Himmel und die neue Erde denken, da verstehe ich nicht alles. Was über das tausendjährige Reich in der Bibel steht, kann ich nicht alles verstehen, weil das eine für mich fremde Welt ist. Wir sind vermutlich in der letzten Phase der Endzeit. Vielleicht 5 vor 12 oder 3 vor 12 oder 1 vor 12. Wie viel Mühe gibt sich der Herr, immer noch zu reden? So wie er immer durch die Propheten geredet hat, so redet er zu einer Welt und so redet er zu dir und mir unentwegt. Und er verzieht noch, sagt das im Petrusbrief, er verzieht noch. Aber Gottes Wort wird sich erfüllen. Gott redet. Für mich ist das eine unfassbar großartige Angelegenheit, dass Gott redet. Schau, wenn wir morgens die Bibel öffnen, dann öffnen wir kein Buch. Ich lese gerne viele Bücher. Ich komme nicht immer so viel dazu, aber ich tue es gerne. Und es ist nützlich und wertvoll. Aber hier ist das Reden Gottes. Und das ist einzigartig. Ich habe am Anfang gesagt, die Götzen dieser Welt sind stumm. Wir haben einen Gott, der redet. Er redet durch sein Wort, das wir geschrieben vor uns haben. Er redet durch seinen Heiligen Geist, der uns das Wort Gottes auslegt und in unser Leben hinein transportiert. Er redet in unser Gewissen hinein, er redet durch andere Menschen, er redet durch Umstände und führt uns immer wieder zu Jesus zurück. Welches Vorrecht, dass wir Gottes Wort kennen. Welches Vorrecht, dass wir Gottes Reden kennen. Welches Vorrecht, dass wir Gottes Wort studieren können und dass er sich uns mitteilt und uns Dinge verstehen lässt und staunen lässt, manchmal auch erschrecken lässt über sein Reden. Die Frage ist immer natürlich auch für mich, was tue ich mit seinem Reden? Welchen Stellenwert hat Gottes Reden zu mir, für mein Leben? Benutzen wir auch unsere Zeit für das Reden Gottes zu uns? Wir haben alle ein unterschiedliches Leben, unterschiedliche Freiräume, unterschiedliche gesundheitliche Dispositionen, aber Gott will mit uns reden und er sucht den Zugang zu uns, er sucht sein Reden zu uns. Welchen Stellenwert hat die Schrift? Als ich den Hebräerbrief neu jetzt vor Augen hatte und verstehen wollte, warum ist der Hebräerbrief eigentlich geschrieben? Was ist das letzte Ziel? Da war mir deutlich, es sind zwei große Dinge. Einmal Ermunterung und Ansporn. Gott will mich ermuntern durch sein Reden. Wenn ihr den Hebräerbrief noch offen habt, schaut mal in Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, Kapitel 2, Vers 1, Kapitel 3, Vers 1, doch, Entschuldigung. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr der himmlischen Berufung teilhaftig seid, schaut hin auf den Apostel, schaut ihn an, hört ihn. Kapitel 4, Vers 16. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Dass Gottes Reden der Gnade uns wieder neu begegnen, wenn wir mit unserem Versagen bedrückt sind. Kapitel 10, Vers 23. Lasst uns an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten, dass er ermuntert, sagt, komm, lass uns dabei bleiben, lass uns an diesem Reden bleiben, lass uns Gottes Wort ernst nehmen. Lass es, dass dein Wort, sein Wort über deinen Gefühlen steht, dass du nicht geprägt bist von deinen Empfindungen, sondern von Gottes Wort. Kapitel 12, Vers 1. Lasst uns mit Ausdauer in dem Kampf laufen, der uns verordnet ist. Komm, lasst uns nicht müde werden. Lasst euch durch Gottes Wort ermuntern, weiterzugehen und ihm zu vertrauen. Vers 12. Richtet die müden Hände und die wankenden Knie wieder auf. Dazu ist Gottes Wort da, um uns aufzurichten, uns wieder Kraft und Mut zu geben. Vers 28. Weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, haben wir Gnade, durch die wir Gott dienen wollen. Wir lassen uns durch Gottes Wort ermuntern, ihm immer wieder neu zu dienen. Und deswegen, Geschwister, lasst uns sein Wort lesen, lasst uns auf sein Wort vertrauen. Es ist der größte Trost, die überragende Kraftquelle, der unbewegliche Fels, die Quelle unseres Glaubens, unseres Denkens, unserer Weisheit. Und die Schrift genügt für all unsere Bedürfnisse. Wer seinem Wort vertraut, der findet Gelingen und Weisheit und Erquickung und Freude. Sein Herz wird erleuchtet und er bekommt Kraft gegenüber der Sünde. Er empfängt Rat und Klarheit für seinen Weg. Man wird belehrt und überführt und zurechtgewiesen und erzogen und ausgerüstet für den Dienst und auch beurteilt, wo unser Denken daneben liegt. Die Propheten und der Herr Jesus haben geredet zu unserer Ermunterung, aber sie haben auch geredet zu unserer Ermahnung und Warnung. Denn auch wir haben eine Verantwortung für den Umgang mit Gottes Wort in unserem Leben. Wir haben Verantwortung für das, was wir hören. Wir haben auch eine Verantwortung für die Predigt heute Morgen. Sowohl der Prediger in erster Linie einmal für das, was er predigt und für das, wie er das selber lebt. Und du hast auch eine Verantwortung. Wie gehst du um mit Gottes Wort? Und das sagt uns auch der Brief, Kapitel 2, Vers 1. Darum sollen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht daran vorbeigleiten. Wir sollen das Ziel nicht verfehlen. Wir sollen ankommen am Ziel. Kapitel 3, Vers 7. Darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verstockt eure Herzen nicht. Auch Christen können die Gefahr kommen, ihr Herz zu verhärten, wenn Gott redet und uns dem verweigern, was er sagt. Kapitel 12, Vers 25. Seht zu, dass er den nicht abweist, der redet. Der redet im Wort, aber der redet auch durch die Dinge, die wir erleben. Der redet auch durch die Weltgeschichte heute. Er sagt weiter im Vers 27, dass das Erschütterliche verwandelt wird. Diese Welt muss erschüttert werden, das sehen wir. Die Welt ist durcheinander. Die Welt wird erschüttert. Und es ist wichtig, dass wir das mit den Augen Gottes sehen. Vom prophetischen Wort her immer wieder sehen, das Ziel von allem ist die Herrlichkeit Jesu, die Vollendung seines Plans. Nicht, dass alles wieder so wird, wie wir es wollten und wie wir es hatten. Die Heiligkeit und die Zuverlässigkeit und die Treue und die Ewigkeit von Gottes Wort ist überragend. Und deswegen hat es die Kraft zu ermuntern. Und deswegen hat es aber auch die Autorität zu ermahnen und zu warnen, wenn unser Herz auf Abwege gerät, um uns zurückzuführen zu Jesus, damit wir bewahrt bleiben und gestärkt für die Nachfolge. Ich war neu begeistert von der Herrlichkeit von Gottes Wort, dass Gottes Wort redet und dass Gott sich die Mühe macht zu reden. Und dass, wenn ich zu ihm komme, dass er mit mir spricht. Dass er im Allgemeinen nicht schweigt. Manchmal scheint es uns, als schweige Gott. Aber Gott redet. Er hat geredet durch die Propheten. Und er hat geredet durch den Messias, durch Jesus. Und er redet heute mit uns, zu uns, durch uns. Und ich wünsche euch für die kommende Woche Begegnungen mit ihm. Und ein Hören auf ihn, dass wir sein Reden suchen. Wir haben es vorhin gesungen, meine Seele ist stille in dir. Ich glaube, dieses Wort kann uns dann auch zur Ruhe bringen, wo unsere Herzen aufgewühlt sind. Es kann unser Denken wieder ordnen, dass wir denken, wie er denkt. Gott redet und darum wollen wir ihn bitten. Auch immer wieder neu für Gottesdienste oder Hauskreise oder Jugendstunde oder Kinderstunde oder Frauenstunden. Herr, rede mit uns. Lasst uns zusammen beten. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns redest. Danke, dass du das mit einer solchen Vielfalt, wenn ich es menschlich sagen würde, mit welcher Fantasie du mit uns redest. Danke, dass du in solcher Vielfalt im Alten Testament gesprochen hast und im Neuen Testament. Und dass du jedem so begegnest, wie er es braucht, dort, wo er steht und so, wie er ist. Danke, dass du redest, dass du jedes Herz erreichst, dass du dich jedem verständlich machen kannst. Mich versteht nicht jeder, weil ich ein Mensch bin, aber du bist von jedem zu verstehen, der sein Herz öffnet. Ich danke dir für deine Güte und Barmherzigkeit. Danke für jeden Moment, an dem wir dein Wort erfassen durften, dich wieder gesehen haben in deiner Herrlichkeit. Danke für jedes Reden der Ermahnung. Danke für jedes Mal, wenn du mich erschreckt hast, weil mein Herz auf Abwege gekommen war, weil ich menschlich gedacht habe und nicht göttlich. Danke für dein Reden. Und danke vor allen Dingen, Vater im Himmel, für dein großes Wort in Jesus, das entscheidende Wort, das du in die Welt gerufen hast. Das Wort wurde Fleisch und wir danken dir dafür, dass dieses Wort um die Erde geht und unsere Herzen erfüllt, Und Vater, wir wollen dir sagen, es gibt kein kostbareres Wort für uns als der Name Jesus. Es gibt kein entscheidenderes Wort als der Name Jesus. Und Herr, diese Sehnsucht und diese Erfahrung erbitten wir immer wieder aufs Neue, damit du groß wirst in uns. Wir geben dir die Ehre und danken dir. Amen.